Außenlift. Im Moment, als er Crow springen sah, bezweifelte Anawak plötzlich, ob es gut gehen würde. Sie zappelte in der Luft und sprang viel zu weit links. Er hechtete zur Seite und rückwärts, breitete die Arme aus und hoffte, dass sie der Aufprall nicht beide ins Meer schleudern würde. Für jemanden, der so zierlich war, traf sie ihn mit der Wucht eines heransausenden Omnibusses. Anawak fiel auf den Rücken, Crow lag auf ihm. Gemeinsam schlitterten sie die Schräge hinab. Er hörte sie schreien und sein eigenes Schreien dazu, versuchte mit aller Kraft die Absätze gegen den Boden zu stemmen, während sein Hinterkopf über den Asphalt rumpelte. Es war das zweite Mal, dass er an diesem Tag unerfreuliche Bekanntschaft mit dem Außenlift machte, und er hoffte inständig, dass es das letzte Mal sein möge. So oder so. Knapp vor der Kante kamen sie zum Stillstand. Crow starrte ihn an.
»Geht's dir gut?«
fragte sie heiser.
»Mir ging's nie besser.«
Sie rollte sich von ihm herunter, versuchte aufzustehen, verzog das Gesicht und fiel zurück.
»Geht nicht«,
sagte sie. Anawak sprang auf.
»Was ist los?« »Mein Fuß, der rechte Fuß.«
Er kniete neben ihr nieder und betastete das Fußgelenk. Crow stöhnte auf.
»Ich glaube, er ist gebrochen.«
Anawak hielt inne. Täuschte er sich? Oder hatte sich das Schiff soeben wieder ein Stück vorgeneigt? Die Plattform quietschte in ihren Laufschienen.
»Leg deinen Arm um meinen Nacken!«
Er half Crow, sich aufzurichten. Wenigstens konnte sie auf einem Bein neben ihm herhüpfen. Umständlich gelangten sie ins Innere des Hangars. Man sah kaum die Hand vor Augen. Dafür war es noch abschüssiger geworden.
»Wie sollen wir bloß über die Rampe kommen?« dachte Anawak. »Sie muss sich in den reinsten Steilhang verwandelt haben.«
Plötzlich fühlte er Wut in sich aufsteigen. Das hier war die grönländische See. Der hohe Norden, er kam aus dem hohen Norden. Ein Inuk, 100% ein Inuk. Er war in der Arktis geboren worden und gehörte hierher. Aber er würde ganz gewiss nicht hier sterben. Und Crow auch nicht.
»Los«, sagte er. »Weiter!«
Deep Flight 3. Lee lief zum Kontrollpult. Viel zu viel Zeit verloren, dachte sie. Ich hätte mich nicht mit Johansson auf diesen unsinnigen Disput einlassen dürfen. Sie ließ das Deep Flight ein Stück hochfahren und über den Pier schwenken, bis es dicht über ihr hing. Sofort sah sie die beiden freien Schächte. Die Panzerbrecher steckten in ihren Halterungen. Die zwei kleineren Torpedos waren entfernt worden, um Platz für die giftgefüllten Röhren zu schaffen. Ausgezeichnet. Damit verfügte das Deep Flight immer noch über eine stattliche Bewaffnung. Schnell schob sie die Röhren in die Schächte und arretierte sie. Das System war perfekt durchgeplant. Sobald sie abgeschossen wurden, etwa in die blaue Wolke, sorgte eine kleine Sprengkapsel dafür, dass der Giftstoff unter Hochdruck herausgespritzt wurde. Die Verteilung übernahm das Wasser. Den Rest besorgten, unfreiwillig, die Irr selber. Das war das Beste an dem Plan. Rubens programmierter Zelltod. Einmal infiziert, würde das Kollektiv sich in einer wunderbaren Kettenreaktion selbst vernichten. Rubin hatte gut gearbeitet. Sie überprüfte ein letztes Mal die Arretierung, manövrierte das Deep Flight zurück über die Schleuse und senkte es ab, bis es auf der Wasseroberfläche dümpelte. Keine Zeit mehr, Neoprenkleidung anzulegen. Sie musste eben aufpassen. Über die Steigleiter hastete sie nach unten, lief zum Boot und kletterte hinauf. Das Deep Flight schaukelte. Ihr Blick fiel in die offene Pilotenröhre und sie sah Johansson darin liegen, bewegungslos, mit dem Gesicht nach unten. Dieser renitente Idiot. Warum hatte er nicht zur Seite kippen und in die Schleuse fallen können? Jetzt musste sie zu allem Überfluss seine Leiche loswerden. Plötzlich fühlte sie ein gewisses Bedauern. Auf eine Weise hatte sie den Mann gemocht und bewundert. Unter anderen Umständen vielleicht. Ein Rumpeln ging durch das Schiff. Nein, es war zu spät, ihn zu entsorgen. Und eigentlich spielte es auch keine Rolle. Das Boot ließ sich ebenso gut vom Platz des Co-Piloten aus steuern. Die Funktionen waren übertragbar. Unter Wasser konnte sie Johansson immer noch loswerden. Irgendwo barst geräuschvoll Stahl. Lee kroch hastig in die Röhre und schloss die Hauben. Simultan senkten sie sich herab und rasteten ein. Ihre Finger glitten über die Armaturen. Leises Summen erfüllte den Innenraum. Reihen von Lichtern und zwei kleine Monitore flammten auf. Alle Systeme waren in Bereitschaft. Ruhig lag das Deep Flight über dem schwarz-grünen Wasser der grönländischen See, bereit, durch den 3 Meter dicken Schacht in die Tiefe zu sinken. Und Lee fühlte sich von Euphorie durchdrungen. Sie hatte es doch noch geschafft.